This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike und wir sprechen heute über zu versteuerndes Einkommen und Elterngeld.
Denn, weißt du warum, Mike? Weißt du, warum das heute Thema sein muss?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass diese zweite Stufe des Herabsetzens für die Bezugsgrenze des Elterngeldes im nächsten Jahr stattfindet. Und ich vermute, dass heute der Zeitpunkt ist, dass Kinder, die jetzt gezeugt werden, im nächsten Jahr dann nach dieser Deadline von dem 1.4. auf die Welt kommen und damit dann natürlich für die Eltern die neue Grenze gilt.
Das hast du ganz gut erfasst. Es ist aber nicht so, dass heute der Tag ist, sondern der war schon vor ein paar Wochen. Ich habe das letzte Woche schockiert festgestellt, dass ich in so einen Rechner eingegeben habe, wenn jetzt heute mein Kind gezeugt werden würde, wann kommt es auf die Welt? Und dann kam raus, es kommt dann im Mai auf die Welt. Und zum 1.4.25 wird die Grenze von 200.000 zu versteuerndem Einkommen auf 175.000 zu versteuerndes Einkommen abgesetzt.
Marielle, stopp. Warum hast du das überhaupt in so einen Rechner eingegeben?
Weil ich immer wieder Anfragen bekomme von Leuten, die schreiben, ja, wir sind irgendwie knapp über der Grenze oder knapp drunter oder so. Und dass die dann fragen, ob sie noch was tun können. Okay. Ja, oder tun sollten. Und dann habe ich so gedacht, weil die Leute immer von dieser 200.000er-Grenze ausgehen. Und dann war das jemand, die irgendwie gesagt haben, ja, wir sind jetzt, oder wir versuchen gerade schwanger zu werden und wir wissen aber auch, dass wir über der Grenze sein werden. Und was können wir tun? Und dann habe ich irgendwie so gedacht, aber irgendwie die hatten irgendwie 210.000 zu versteuerndes Einkommen, gell? Und dann dachte ich mir aber, aber wenn ihr jetzt versucht, schwanger zu werden, dann muss das Kind doch nach dem 1.4. kommen. Und deshalb habe ich es in den Rechner eingegeben. Und dann konnte ich denen eben sagen, Leute, ihr braucht euch gar nicht an den 200.000 orientieren, sondern ihr müsst tatsächlich jetzt schon auf die 175.000 achten, weil es ist ganz egal, wann euer Kind nächstes Jahr auf die Welt kommt. Also auch wenn ihr sagt, ihr werdet jetzt irgendwie erst im Januar schwanger, auch dann wird die neue Grenze für euch gelten. Und es gilt aber das ganze Jahr 2024 als Grundlage. Also selbst wenn man 2025 schwanger wird, das Kind irgendwann bis zum 31.12. nächstes Jahr auf die Welt kommt, gilt 2024 als Grundlage. Das heißt, wenn man noch etwas verbessern und optimieren möchte, muss man sich jetzt darum kümmern.
Aber das würde ich jetzt tatsächlich gerne nochmal genau wissen, weil das habe ich noch nicht verstanden, diesen Punkt. Und ich glaube, da haben andere auch ein ganz großes Fragezeichen. So, wenn ich jetzt angestellt bin, dann gelten ja für die Berechnung meines Elterngeldes die 12 Monate vor der Geburt meines Kindes. Das heißt, wenn das Kind am 1. Mai zur Welt kommt, also 1. Mai 2025, dann gilt ja 30.04.2025 bis 1. Mai 2024. Das ist ja der...
So grob, ja.
Genau, das ist ja quasi
der Rahmen. Zumindest für den Vater. Für die Mutter gilt noch ein bisschen früher, weil der Mutterschutz davor auch noch rausgenommen wird.
Genau, aber jetzt für mich wäre das quasi der Zeitpunkt, der für mich gelten würde. So, und jetzt hast du aber gesagt, für das zu versteuernde Einkommen, die Prüfung, wenn es am 1. Mai hochkommt, dann eben nicht der 1. Mai 24 bis 30. April 25, sondern du hast gesagt, das Kalenderjahr 2024. Und das ist etwas, was mich tatsächlich immer wieder jetzt verwirrt hat. Weil ich hätte gedacht, es geht auch hier um die 12 Monate, die zur Berechnung des Elterngeldes herangezogen werden.
Nee, so ist es nicht. Das ist aber tatsächlich was, was nicht nur dich verwirrt. Das hat uns beide ja am Anfang verwirrt. Aber ich habe dann irgendwann mal eine Anfrage direkt an die Elterngeldstelle geschickt, weil das nirgendwo so richtig klar ist, gell? Wir haben erst gedacht, naja, vielleicht werden dann zwei Steuerbescheide angeguckt und es wird durch die Monate geteilt von den jeweiligen Jahren, die da zutreffen. Aber so ist es nicht, sondern es wird immer das Kalenderjahr vor der Geburt angeschaut. Deshalb sage ich, wenn dein Kind nächstes Jahr am 31.12.2025 auf die Welt kommt, ist trotzdem 2024 relevant. Das heißt, in Zukunft muss man quasi sich immer überlegen, was ist das Kalenderjahr vor dem Geburtstermin? Wie ist da mein zu versteuerndes Einkommen? Wenn es über 175.000 Euro als Paar ist, dann braucht man gar nicht weiterrechnen. Dann kriegt man kein Elterngeld mehr, auch wenn man in ganz 2025 dann zum Beispiel nur 50.000 verdient hätte. Dann kriegt man einfach nichts. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich frühzeitig, am besten vor der Schwangerschaft, sich das zu versteuernde Einkommen anzugucken. Genauso andersrum, wenn das Kind Ende 2025 kommt und du 2024 nur 50.000 zu versteuerndes Einkommen hattest, dann aber in 25 180.000 verdienst, dann ist das egal. Und erst im zweiten Schritt wird dann quasi die 12 Monate vor der Geburt angeschaut für deine tatsächliche Elterngeldhöheberechnung, wenn du denn überhaupt elterngeldberechtigt bist.
Okay. Also, ja, das macht den Prozess ja jetzt nicht wirklich einfacher.
Nee. Also das war tatsächlich auch vorher schon so. Nur
Ja,
da hat es nicht
aber
so
der
viele
hat's halt
Leute
kaum.
betroffen, gell? Mit den,
Genau.
früher waren es ja 300.000 als Grenze, jetzt seit diesem Jahr, 1.4. sind es 200.000. Aber umso niedriger die Grenze halt wird, umso mehr Leute betrifft es und umso mehr fällt es überhaupt auf, wie blöd das Ganze ist.
Naja, vor allen Dingen, weil diese Grenze halt nicht dynamisiert ist, wird es ja auch so sein, dass jetzt in den nächsten 5 Jahren immer prozentual immer mehr Menschen da
Genau, weil die
reinrücken
Gehälter
werden.
ja sie in der Regel sich eher in die andere Richtung entwickeln. Die sollten ja eher steigen. Und
Genau.
diese Grenze ist jetzt eben gesenkt worden zweimal.
Okay, also das heißt, da ist jetzt tatsächlich auch noch einiges zu rechnen drin. Wann quasi das bessere Jahr als für den Steuerbescheid ist, ne, um sich das Ganze anzugucken. Heißt das jetzt eigentlich, dass ich auch eine Steuererklärung abgeben muss? Weil ansonsten weiß ich das ja gar nicht, was mein zu versteuerndes Einkommen ist.
Ja, ich weiß es nicht. Also wer Elterngeld bezieht, muss ja eine Steuererklärung abgeben in dem Jahr. Aber wie es davor ist, wenn man vorher quasi noch keine abgegeben hat, das weiß ich nicht. Aber gerade wenn man sich in den Gehaltsregionen bewegt, dann hat man eigentlich eine abgegeben, oder?
Das weiß ich nicht. Jetzt sind wir natürlich keine Steuerberatung. Das
Also ich
müssen.
meine, müsste man nicht, wenn man noch nie eine abgegeben hat. Aber also gerade wenn man in der Gehaltsregion ist, Mike, dann hat man eigentlich eine abgegeben, weil man ja sonst die ganze Zeit Spitzensteuersatz zahlt und da irgendwie gar nichts abziehen kann. Also
Okay.
ich weiß jetzt nicht, wenn jemand dabei ist und uns zuhört und sagt, ich habe noch nie eine abgegeben und ich habe aber ein sehr hohes Einkommen, dann sagt uns mal Bescheid. Dann ist das vielleicht auch ein Fall, den wir mal an die Elterngeldstelle weitergeben können und mal fragen können, was denn da passiert in solchen Fällen. Das würde mich tatsächlich
Ja,
interessieren.
dann
Aber ich kann
lass
mir
uns
nicht
da mal
vorstellen.
nachfragen, Marielle. Also es fände ich gut. Könntest du der Elterngeldstelle nochmal eine E-Mail schicken und genau diesen Sachverhalt nachfragen? Was ist denn, wenn ich gar keine Steuererklärung bisher abgegeben habe und ich gar nicht,
Gar nicht weiß.
ja,
Ja, kann
wie
ich
das jetzt
machen.
aussieht, ob dann quasi durch den Elterngeldbezug, weil die prüfen ja trotzdem die Gehaltsabrechnung für den Bezugszeitraum und
Ja, aber diesen Part mit dem überhaupt Berechtigung, das geht nicht über die Gehaltsabrechnung, sondern das geht eigentlich über das zu versteuernde Einkommen. Kann natürlich sein, also aus dem Steuerbescheid, den muss man ja mit abgeben. Kann natürlich sein, dass wenn man sagt, ich habe keinen Steuerbescheid, dass sie dann sagen, naja, dann nehmen wir uns alle Gehaltsabrechnungen. Aber das ist ja nicht umfassend, weil zum zu versteuernden Einkommen gehören ja noch 6 weitere Einkunftsarten.
Ja, oder dass sie dir dann halt sagen, jetzt musst du halt rückwirkend doch noch die Steuererklärung abgeben.
Genau.
Deswegen, das wäre ganz interessant, wenn du da mal nachfragen würdest, dann reichen wir das in einer der nächsten Podcast-Folgen nach, diese Information.
Ja, das mache ich. Checke
Ja.
ich gleich raus.
Okay, so. Und jetzt ist ja die Frage, die nächste Sache. Wir haben das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle thematisiert. Du hast es jetzt gerade angerissen. Lass doch noch mal ganz kurz sagen, was bedeutet denn zu versteuerndes Einkommen? Weil das ist ja nicht das Bruttogehalt.
Nee, also jeder, der schon mal eine Steuererklärung gemacht hat oder die schon mal eine gemacht hat, ihr könnt euch euren Steuerbescheid mal rausholen, den letzten. Und dann ist das eigentlich recht einfach. Grundsätzlich ist unser Steuerrecht so aufgebaut, dass es 7 Einkunftsarten gibt, ja, und die werden alle zusammengerechnet. Die typischsten oder die bekanntesten davon, die meisten von euch betreffen, wird einmal sein Einkunft aus nicht selbstständiger Arbeit, das ist euer Gehalt, ja? Und dann oftmals sowas wie Einkünfte aus Kapitalvermögen, das wären zum Beispiel Dividendeneinnahmen aus Aktien oder auch Aktienverkäufe, wenn man da einen Gewinn gemacht hat. Dann gibt es auch noch Vermietung und Verpachtung, das ist was, wo wir ja ein paar Einkünfte zum Beispiel haben. Und manche haben vielleicht noch was aus selbstständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb. Die wenigsten werden wahrscheinlich was aus Land- und Forstwirtschaft haben. Und dann gibt es auch noch die sonstigen Einkünfte, wo zum Beispiel sowas reinfällt, wie wenn man ein Kunstwerk weiterverkauft oder so, ne? Also es gibt diese 7 Einkunftsarten und in der Steuererklärung gibt man für alle Kategorien an, was man da eingenommen hat. Dann werden verschiedene Abzüge dagegen gerechnet, also zum Beispiel Werbungskosten, Fortbildungskosten, hohe Krankenvorsorgeeinkosten, Spenden. Also es gibt verschiedenste Dinge, die da abgezogen werden. Und am Ende, wenn all diese Abzüge stattgefunden haben, dann kommt das zu versteuernde Einkommen raus. Und dann wird der individuelle Steuersatz, auf der für einen eben zutrifft, wo man in der, je nachdem wie viel eben zu versteuerndes Einkommen ist, das wird auf diesen Betrag angewendet und dann kommt raus, wie viel müsst ihr Steuern zahlen. Das heißt, wenn ihr ein mega hohes Gehalt habt aus eurer Anstellung, aber in den anderen Einkunftsarten Verluste habt, also zum Beispiel Aktienverluste realisiert hättet, dann senkt ihr euer zu versteuerndes Einkommen und zahlt damit insgesamt auch auf euer Erwerbseinkommen weniger Steuern. Ja? Jetzt kriegt man beim Angestelltenverhältnis ja automatisch jeden Monat die Lohnsteuer wird ja einbehalten. Und genau deshalb ist dann so wichtig, eine Steuererklärung zu machen, damit das eben korrigiert wird und das, was schon einbehalten wurde, dem gegenüber gerechnet wird, was man eigentlich an Steuerschulden hat. Und dann, ja, kriegt man entweder eine Rückzahlung oder muss eine Nachzahlung leisten. Gell? So ist das mit der Steuer. Genau. So funktioniert das. Und deshalb ist dieses zu versteuernde Einkommen total individuell. Nur weil ihr jetzt vielleicht 300.000 Euro Einkommen habt aus euren Gehältern, heißt das nicht, dass ihr über den 175.000 zu versteuerndem Einkommen seid. Sondern das kommt auf viele verschiedene Faktoren an. Und deshalb können wir euch das auch nicht pauschal sagen, wie viel ihr maximal verdienen dürft, sondern ihr müsst euch wirklich euren letzten Steuerbescheid mal anschauen und dann von da aus euch überlegen, okay, wie hat sich das jetzt, wenn ihr 2025 ein Kind bekommen wollt, welche Veränderungen haben in 2024 stattgefunden? Wie nah oder weit werde ich davon entfernt sein, was ich damals hatte?
Ja? Genau, weil viele werden wahrscheinlich den Bescheid von 23 haben, aber noch nicht den Bescheid von 24.
Von 24 kann man ja noch gar nicht haben, das Jahr ist ja nicht vorbei. Eigentlich musst du sagen, die meisten werden den Bescheid von
so,
23
von
haben und vielleicht naja, einige schon von 23.
Genau. Ich habe mich in einem Jahr geirrt, ja.
Genau, also wir beide zum Beispiel, wir haben noch keinen Bescheid für 23, weil wir noch gar nicht die Steuererklärung gemacht haben. Das heißt, wir beide, wenn wir jetzt noch ein Kind planen würden für 2025, würden uns den Bescheid von 22 angucken und müssten dann hochrechnen, okay, wo stehen wir denn vermutlich im Vergleich dazu 2024? Weil das dann der Bescheid ist, der angeguckt wird, auch wenn der dann erst viel später da ist. Gell? Also wenn man dann den Elterngeldantrag abgibt und man hat noch nicht den Bescheid, das entmächtigt euch nicht davon, dass das relevant ist. Sonst ihr müsst das nachreichen und wenn ihr dann drüber seid, dann zahlt ihr halt alles Elterngeld zurück.
Ja. Das,
also nur zu sagen, ich habe den noch nicht den Bescheid, reicht nicht. Man muss dann immer schätzen, man muss im Elterngeldantrag angeben, ich bin voraussichtlich nicht drüber oder ich bin voraussichtlich drüber, über der Grenze. Und wenn ihr eben angebt, ich bin voraussichtlich nah dran oder drüber, dann kriegt ihr erstmal gar nichts und könnt dann nachträglich das noch bekommen. Und wenn ihr angebt, ich bin voraussichtlich drunter, dann bekommt ihr das Elterngeld eben erstmal ausgezahlt. Aber am Ende wird immer noch mal geprüft. Ihr müsst alles am Ende abgeben.
Bevor wir jetzt zu den 5 Ideen kommen, die du hier aufgeschrieben hast, was denn für Menschen zum Beispiel interessant sein könnte, die da an der Grenze sind, also die zum Beispiel voraussichtlich 176, 177, vielleicht auch 185.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben werden, was die vielleicht noch für Möglichkeiten haben, möchte ich nochmal besprechen, warum nehmen wir das denn hier so explizit auf in unseren Podcast? Weil wir könnten ja auch einfach sagen, naja, komm, wer irgendwie knapp 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen zur Verfügung hat, was ja brutto nochmal um einiges mehr ist, die sind jetzt nicht auf diese 21.000 Euro Pi mal Daumen Elterngeld angewiesen, sondern die kriegen das ja irgendwie aus der Rücklage hin. Aber wieso sagen wir dann trotzdem, naja, hier braucht es vielleicht eine Hilfestellung?
Also, ich merke, wenn wir unsere Elternzeit-Masterclass machen, da haben wir jedes Mal eigentlich ein Paar mit drin inzwischen, die kein Elterngeld mehr bekommen werden und eben trotzdem ihre Elternzeit planen wollen. Und ich glaube, dass diese Zahl höher wird, dass immer mehr Paare dabei sein werden, die gar kein Elterngeld bekommen. Und da sprechen wir immer darüber, also das, was du gerade gesagt hast, die Frage, lohnt es sich zu versuchen, unter die Grenze zu kommen? Ja, also da frühzeitig sich darum zu kümmern, das zu versteuernde Einkommen zu senken. Oder macht es eben mehr Sinn, ohne das Elterngeld zu planen? Ja? Und ich finde, das kommt auch immer total auf die individuelle Situation an, wie man nämlich auch aufgeteilt ist vom Einkommen her. Also ob jetzt zum Beispiel diese, sagen wir mal 200.000, so zustande kommen, dass eine Person 150 hat und die andere 50.000. Oder ob man eben hat, beide haben 100.000, weil das macht einfach einen Unterschied für dann auch die Elternzeitplanung. Egal ob mit oder ohne Elterngeld, aber vor allem ohne Elterngeld, wenn man damit planen muss, dann ist es halt total interessant, sich anzugucken, ja, wenn da ein großer Gehaltsunterschied ist, dann rutscht man halt viel eher noch in das klassische Modell und sagt, naja, die Person, die ein sehr geringeres oder das deutlich geringere Einkommen hat, bleibt dann halt zu Hause, macht die ganze Elternzeit und kriegt kein Elterngeld, ja, und ist finanziell komplett abhängig von dem oder der Großverdienerin in der Beziehung. Und gleichzeitig, wenn beide sehr viel verdienen, also beide gleich viel oder ähnlich viel, dann ist natürlich auch die Frage, dann fällt natürlich noch viel mehr Geld weg, wenn eine Person komplett reduziert. Also in beiden Szenarien ist es relevant, sich zu überlegen, teilen, können wir trotzdem irgendwie es gleichberechtigt aufteilen? Ist das finanziell vielleicht sogar sinnvoller? Oder wenn nicht, wie können wir das Ganze finanziell ausgleichen? Also es ist einfach nicht nur diese Entscheidung, Elterngeld ja oder nein, sondern es hängt so viel mehr hinten dran, was auch die Beziehung betrifft, was die Finanzaufteilung betrifft und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was deine Frage war, aber ich wollte eigentlich nur sagen, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach, es beeinflusst mehr als nur die Frage, habe ich Elterngeld oder habe ich kein Elterngeld, sondern es beeinflusst die ganze Dynamik in der Beziehung.
Ja, und das ist etwas, worauf ich nämlich auch hinaus wollte, die Dynamik in der Beziehung.
Na, da so, bin ich ja froh.
Weil wir wissen ja, also ne, ungefähr die Hälfte der Mütter, die ein Kind unter 3 Jahre haben oder so, sind in Elternzeit und es betrifft aber nur 3% der Väter. So. Also das heißt, wir haben da einen großen Unterschied und es sind, man mag es immer in unserer kleinen Bubble nicht wahrhaben oder so, aber fast alle Familien entscheiden sich für ein Komplettmodell, sie bleibt zu Hause und er geht arbeiten, weil ihr müsst euch mal überlegen, es sind nicht mal die Hälfte der Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen, also das heißt, in 50% der Familien, in über 50%, 55% der Familien ist es so, dass der Vater überhaupt keinen einzigen Monat Elternzeit nimmt und die Mutter alles. So, und das betrifft natürlich vor allen Dingen dann, wenn die Gehaltsschäden auseinandergehen. Und wir wissen aus unseren Daten, die wir haben, dass wenn so hohe Einkommen erreicht werden, es meistens daran liegt, dass eine Person ein sehr hohes Einkommen hat und eine andere Person ein niedriges bis mittleres Einkommen. Ne, es gibt auch immer mal Fälle, wo das einigermaßen gleich ist, aber oftmals ist es so. So, und diese Verteilung ist dann auch wiederum so, dass der Mann dieses sehr hohe Einkommen hat und die Frau das niedrige bis mittlere Einkommen. So, und jetzt kommt das Elterngeld weg, wegen des Einkommens des Mannes. Und jetzt heißt es, dass die finanzielle Unterstützung, die hier den Müttern zugutekommt, durch das Elterngeld, dass das wiederum wegkommt. Das heißt, dieses Machtverhältnis, dieses finanzielle Machtverhältnis in der Beziehung, das steigt natürlich an in diesem Augenblick. Und deswegen ist es durchaus wichtig zu wissen, okay, wenn man da so an der Grenze dran ist, wie kriegt man das vielleicht dann doch noch etwas runtergedrückt, damit die finanzielle Absicherung für die Frau dann eben auch noch ein Stück weit gegeben ist. Und ich finde, ich finde, das ist einfach sehr, sehr wichtig.
Ja, finde ich auch. Also deshalb ist es auch was, wo ich einfach euch empfehlen möchte, beschäftigt euch mit euren Finanzen am besten schon vor der Schwangerschaft und redet darüber, wie ihr da mit umgehen wollt. Ja, weil, also, ohne jetzt den Männern zu nahe treten zu wollen, aber die wenigsten Männer beschäftigen sich vorher damit. Und also selbst die Frauen beschäftigen sich ja oftmals nicht damit, weil sie es nicht wissen. Aber typischerweise, wenn ich so angucke, wer sich bei uns meldet, sind es schon eher die Frauen, die quasi vorher sich überlegen, okay, wir wollen schwanger werden. Was hat das für Auswirkungen für mich? Und die Männer beschäftigen sich irgendwie nicht damit, was hat es für Auswirkungen für sie? Und deshalb, wenn ihr das feststellt, dass ihr in diese Kategorien reinfallt, dass ihr da als Paar einfach sehr viel Einkommen habt, dann sprecht das in eurer Beziehung frühzeitig an. Und fragt auch den Partner mal, wie er sich das vorstellt. Wie er sich diese Dynamik, wie ihr das aufbrechen könnt und wie ihr mit der Situation umgehen wollt. Weil, also wenn er so viel mehr verdient, dann wird es natürlich auch einen viel höheren Hebel machen, wenn er, jetzt kommen wir auch schon mal so zu den Tipps, wie man das zu versteuernde Einkommen senken kann, aber wenn er an seinem Einkommen was senkt vorher,
ja, ich wollte noch eine Sache zu
viel
den
größere
Gesprächen
Hebel.
Sagen, Marielle. Bevor
ja.
wir dazu kommen, eine Sache noch zu den Gesprächen. Wenn ihr dafür Unterstützung möchtet, dann empfehlen wir euch unser Buch Love and Money. Gibt es für 13 Euro im Buchhandel. Und da werdet ihr durchgeführt durch die ganzen Gespräche. Da gibt es ganz viele Anregungen dazu, welche Fragen ihr euch stellen könnt, was ihr euch angucken könnt. Das hilft dabei, wenn ihr einen Start haben wollt, über den Podcast hinaus. So, jetzt kommen wir mal zu den Ideen, die du hast. Grundsätzlich, und das ganz wichtig vorneweg, wir sind keine Steuerberatung. Und
nein.
Das heißt, das sind wirklich nur Ideen oder Anregungen. Wenn ihr da auf der sicheren Seite sein möchtet, dann wendet euch bitte an eure Steuerberatung, geht mit eurem letzten Steuerbescheid dahin und sprecht da gemeinsam durch, was ihr für Möglichkeiten habt, um für dieses Jahr das zu versteuernde Einkommen gegebenenfalls noch zu senken, was da Sinn macht, was da Hebel sind. Wir geben jetzt mal 5 Ideen, mit denen ihr dann vielleicht auch da hingehen könnt, um das Ganze mal zu besprechen.
Genau, weil es ist einfach eine super individuelle Sache, gell? Es kommt auf jeden einzelnen Fall an und ja, ihr könnt uns eure Fälle schildern und wir können dann Tipps geben, klar, aber wirklich rechtsverbindlich kann euch nur ein Steuerberater mithelfen, weil diese Leute kennen eure Finanzen und wir kriegen da meistens nur so einen kleinen Einblick von euch.
Ja, und haben es auch studiert und sind da drin in der Materie und so weiter und so fort, ne? So.
Genau, also. Wir haben einfach nur die Erfahrung aus unserer eigenen Steuererklärung und von vielen Paaren, mit denen wir darüber gesprochen haben. So.
Genau.
Genau. Also, aber der naheliegendste Tipp, was man tun kann, ist natürlich, das Erwerbseinkommen zu senken, also in Teilzeit zu gehen. Also zu sagen, ich mache jetzt irgendwie hier nochmal, jetzt ist August, September, Oktober, November, Dezember, 4 Monate Brückenteilzeit. Darauf hat man ja einen Anspruch, wenn man angestellt ist. Und ja, diese Brückenteilzeit würde dann dazu führen, dass man ein geringeres zu versteuerndes Einkommen hat. Da muss man natürlich sich ausrechnen, wie viel muss ich reduzieren und bei wem von beidem lohnt es sich mehr zu reduzieren. Also wo bedeuten die geringeren Stunden auch wirklich geringeres Einkommen oder signifikant geringeres Einkommen. Das wäre der einfachste und schnellste Schritt, um das Einkommen zu senken.
Ja, so und da ist jetzt natürlich auch was zu beachten. Also wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben irgendwie ein Ungleichgewicht in den Gehältern drin. Das heißt, wer hier reduziert, ist natürlich die Person mit dem deutlich höheren Einkommen, die auch bei einer Reduktion immer noch den Höchstsatz des Elterngeldes bekommen würde.
Ganz genau.
So, es macht keinen Sinn, dass die Person, die 2.000 Euro netto zur Verfügung hat, dann in Teilzeit geht, um dann 1.300 Euro netto rauszubekommen, um dann das Elterngeld noch weiter runterzukürzen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sondern was Sinn macht, ist die Person, die halt ihr 4.000, 5.000, 6.000 Euro netto hat, dass die auf Teilzeit runtergeht. So, die muss reduzieren.
Genau, weil bis zu 2.700 Euro netto kriegt man ja immer noch den Höchstsatz von Elterngeld.
Ja.
Ja? Das heißt, also ob man jetzt 6.000 netto bekommt oder dann nur noch 4.000 netto, macht für die Elterngeldhöhe an sich dann keinen Unterschied.
Genau. Also, da, das muss ganz klar sein, es darf nicht die Person reduzieren, die schon das niedrigere Gehalt hat. Das
Genau. Vor allem, weil die Person ja auch viel mehr reduzieren muss, damit es wirklich einen Einfluss darauf hat. Gell? Also, ihr müsst quasi bei dieser Reduktion auch schon überlegen, wie soll euer Elternzeitmodell aussehen. Ihr könnt es natürlich so machen, dass die Person mit dem geringen Einkommen die ganze Reduktion übernimmt, dann muss aber die Person mit dem hohen Einkommen dann den ganzen Elterngeldbezug nehmen.
Genau, das könnte auch funktionieren. Also das könnte man auch machen.
Ja, und da wäre man auch wieder bei dem Szenario, bei der Sache, warum es so wichtig ist, individuell zu planen, ja, und sich die individuelle Situation anzugucken. Wie gesagt, wir machen das gerne mit euch und dann kann man, also dann ist es sicherlich eine pauschale Aussage, dass wir jetzt sagen, immer die Person, die das höhere Einkommen hat, sollte reduzieren. Es kann natürlich auch in anderen Szenarien anders sein.
Ja, aber grundsätzlich eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist und die auf jeden Fall sehr gut durchgerechnet gehört.
Genau, weil natürlich habt ihr dann in dem Moment auch weniger zur Verfügung.
Ja.
So, zweite Sache ist, dass es Möglichkeiten gibt, freiwillig Vorsorgeaufwendungen vorzuziehen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass man von den Einkünften verschiedene Abzugsbeträge hat. Ja? Und das ist eigentlich der zweite Aspekt. Entweder man senkt die Einkommensseite oder man guckt sich eben die Abzugsbeträge an. Was kann man da erhöhen, also an höheren Abzügen hinkriegen, damit das zu versteuernde Einkommen sinkt? Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass man, wenn man privat versichert ist, freiwillig krankenversichert ist, dass man die Beiträge fürs nächste Jahr schon im Jahr vorher zahlt und sie da dann eben auch steuerlich berücksichtigt werden. Also, dass ich quasi die Beiträge für 2025 freiwillig schon in 2024 zahle. Das gilt genauso, es gibt verschiedene steuerbegünstigte Altersvorsorgeprodukte. Auch da kann man freiwillige Einzahlungen machen. Das muss man sich aber auch wieder ins jeweilige Produkt angucken, die jeweilige individuelle Situation, wo das möglich ist. Bitte lasst euch da beraten. Aber das kann auch mehrere tausend Euro ausmachen, die man da einfach nochmal rausholen kann.
Okay, das wusste ich gar nicht, dass sowas geht.
Ja, dabei habe ich dir das schon so oft erzählt.
Ja, aber davor.
Es ist für dich nicht relevant und deshalb hast du es wahrscheinlich direkt wieder vergessen.
Das kann sein.
Ja. Genau. Vielleicht zu dem Punkt auch direkt noch die dritte Möglichkeit. Ich habe ja gesagt, man kann solche Abzugsbeträge erhöhen. Man kann natürlich auch nochmal auf anderer Stelle gucken, wie man die Einkünfte senken kann in den anderen Kategorien. Also gerade wenn man zum Beispiel aus Kapitalerträgen recht viele Einkünfte hat, dann könnte man natürlich auch sagen, wir haben jetzt irgendwie hier eine Aktie, die im Moment bei einem Verlust steht, dann könnte man so einen Verlust auch realisieren. Und auch das würde dann die Einkünfte aus den Kapitalerträgen zum Beispiel senken. Das kann ja sogar ein Minusbetrag insgesamt werden und senkt dann das gesamte zu versteuernde Einkommen. Auch sowas geht. Dasselbe gilt natürlich auch für Vermietungs- und Verpachtungseinnahmen. Ja, also wir hätten zum Beispiel auch sagen können, naja, dann lassen wir jetzt unsere Wohnung 5 Monate leer stehen und haben keine Mieteinnahmen. Würde auch gehen. Also ist immer die Frage, wie sinnvoll ist das? Aber egal, welche der Einkunftsarten ihr euch quasi anguckt, ihr könnt immer bei jeder einzelnen reduzieren und das hat eine Auswirkung auf die Gesamtrechnung.
Ja. Wohnungsleerstand, um Elterngeld zu bekommen, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das sorgt zu weiterer Wohnungsknappheit. Also da bitte.
Natürlich.
Nicht anderen schaden, um dann quasi den eigenen Vorteil irgendwie rauszukriegen. Das sollte hier nicht im Interesse sein.
Nein, aber deshalb habe ich das tatsächlich auch nicht als extra Punkt aufgeführt. Aber ich finde, der Vollständigkeit halber muss es einfach erwähnt werden. Ja? Also da würde ich auch eher mal gucken, hat man irgendwelche Aktien, die man sowieso schon die ganze Zeit sagt, war eigentlich eine Fehlinvestition, passt nicht. Jetzt ist halt vielleicht der Moment, wo man sagt, jetzt verkaufe ich das mal. Ja? Und ziehe einen Schlussstrich darunter. Sowas macht dann vielleicht eher Sinn. Genau. Vielleicht noch zwei weitere Sachen, was man tun kann. Eine Sache, die recht einfach ist und mit der man auch was Gutes tun kann, was auch abgezogen werden kann, sind Spenden an bestimmte Organisationen. Und das ist eben auch was, wo man sagen kann, wir haben vielleicht eine Situation, in der wir echt privilegiert sind, viel Geld verdienen und so. Lass uns doch einfach was Gutes tun und wir spenden, kriegen die Spendenquittungen und können das von dem zu versteuernden Einkommen dann auch oder abziehen von unseren Einkünften. Nicht immer in voller Höhe, aber eben bis zu bestimmten Grenzen. Und das ist eben auch was, wo man nochmal einige tausend Euro was Gutes mit tun kann, anderen helfen kann und sich selbst damit auch hilft. Bist du noch bei mir?
Ja, mich interessiert jetzt, wie hoch das sein kann.
Naja, also es kommt ein bisschen drauf an, was man spendet, Mike. Also zum Beispiel, wenn du bei einer Partei Mitglied bist, ja, da kannst du, glaube ich, 30% der Mitgliedsbeiträge absetzen. Und dann gibt es, glaube ich, noch so eine Grenze von, dass man maximal.
Genau, also für politische Parteien sind es bis zu 3.300 Euro.
Genau, und ich glaube, insgesamt kann man maximal irgendwie 20% oder so als Sonderausgaben quasi abziehen. Also wenn man jetzt irgendwie 50.000 zu versteuerndes Einkommen hätte, was natürlich dann eh kein Problem wäre, gell? Dann könntest du maximal 10.000 absetzen.
Genau,
Also
also
wenn du
bis
dann
zu
12.000
20
spendest, bringt
Prozent.
es dir quasi nichts mehr. Aber mit 10.000 würde es signifikant das Ganze senken.
Genau, das geht natürlich jetzt an steuerbegünstigte und gemeinnützige Vereine,
Genau,
ne?
man braucht eine Spendenbescheinigung. Also ich kann nicht einfach reinschreiben, ich habe so und so viel gespendet. Es gibt ja auch Beträge, die kann man, die werden einfach so pauschal anerkannt. Sowas wie zum Beispiel die Sternsinger, das ist sowas, da braucht man keine Spendenquittung, wenn man denen 10 Euro spendet. Ja? Oder wenn man irgendwie, ja, also für kleine Beträge braucht man keine Spendenquittung. Aber für so
Aber das
große
heißt,
Beträge braucht man eine.
ja, wenn ich jetzt hier meinetwegen 180.000 Euro zu versteuerndes Einkommen habe, dann kann ich ja auf Nummer sicher sein und für dieses Jahr 10.000 Euro spenden.
Ja.
Ne? Dann wäre ich in diesem Jahr unten drunter und wäre dann elterngeldberechtigt, sodass hier eine finanzielle Absicherung während dieser Zeit vorhanden
Genau.
ist.
Und ich meine, man hat gleichzeitig noch was Gutes getan.
Ja, ich gebe ein bisschen Geld raus und kriege dafür anderes Geld zu anderer Zeit wieder zurück.
Genau. Und hab noch ein gutes Gefühl.
Ja, also ich finde tatsächlich, ne, wenn man sich das jetzt überlegt, ob man da in Teilzeit geht oder ob man da jetzt spendet und man will aber eigentlich lieber weiter erwerbstätig sein im vollen Umfang, dann finde ich die Spende eine der sympathischsten Varianten, vor allen Dingen, wenn es dann halt auch noch etwas ist, was zum Beispiel in Richtung Familie geht, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Frauenhäuser unterstützt werden oder Kinder- und Jugendfarmen unterstützt werden oder Bildungseinrichtungen unterstützt werden oder
Oder
sowas, ne? Dann
Kinderkliniken oder sowas.
genau, Hospize, Kinderhospize. Also das heißt, da gibt es gute Möglichkeiten, um das Geld dann auch entsprechend ja, für die Gesellschaft aktiv zu sein oder für Familienprojekte unterwegs zu sein.
Genau. Also das finde ich auch eine gute Option, die man sich da auf jeden Fall im Kopf behalten sollte. Ich habe aber noch eine letzte Sache, was man sich auch überlegen kann, was aber auch ein bisschen mehr Vorbereitung erfordert in der Regel. Generell kann man natürlich auch die Werbungskosten erhöhen. Ja? Werbungskosten ist alles, was man quasi an Ausgaben hat, um den Beruf durchzuführen. Der Klassiker sind die Fahrtkosten zur Arbeit. Jetzt kann man die schlecht einfach so erhöhen,
Kannst
um die
weiter
anzusetzen.
wegziehen.
Genau, weiter wegziehen oder so. Genau, das ist nicht so einfach, aber es gibt da zum Beispiel den Bereich für berufliche Weiterbildungen. Und damit kann man es durchaus senken. Und ich erinnere mich da jetzt mal zurück, Mike, vor unserer zweiten Elternzeit, da waren wir natürlich weit weg von dieser Grenze. Aber wenn wir da drüber gewesen wären, ich hatte damals ja meine Weiterbildung zum Business Coach gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, ich glaube 7.000 Euro oder so. Aber das war eben etwas, was ich ansetzen konnte, weil das zu meinem Job als Personalentwicklerin gepasst hat. Ja, da konnte ich das ansetzen, diese 7.500 Euro, und das hat das zu versteuernde Einkommen in diesem Jahr eben gesenkt. Und wir haben dann quasi als Paar weniger Steuern gezahlt. Das heißt, auch sowas könnte man sich überlegen. Es kann jetzt nicht sein, dass man, wenn man irgendwie, wie ich Personalentwicklerin ist, kann man jetzt nicht sagen, ich mache einen Yogakurs, ja, und bezahle denen eine Yogatrainerausbildung. Das funktioniert nicht, sondern es muss schon zum Job passen. Es muss eine berufliche Weiterbildung sein. Auch gutes Beispiel ist, wir hatten immer eine Zeitschrift über die Börse abonniert. Und die habe ich auch angesetzt als Werbungskosten. Ich meine, das ist jetzt insgesamt 150 € im Jahr gewesen. Aber auch sowas zählt zu Weiterbildung, wenn es quasi zum Job passt. Bei mir als Betriebswirtin war das eben verargumentierbar. Bei dir als Psychologe wäre die Börsenzeitschrift jetzt nicht ansetzbar gewesen.
Nee, da hätte es eine psychologische Zeitschrift oder ein Magazin sein müssen.
Genau. Und also über sowas kann man eben auch noch mal was machen. Natürlich sollte man jetzt nicht irgendeine Weiterbildung machen, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Aber wenn es jetzt irgendwie was gibt, wo ihr sagt, das wollte ich eh schon die ganze Zeit machen oder das will ich unbedingt noch machen, bevor ich dann Mama oder Papa werde, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um da auch noch mal was für die fürs zu versteuernde Einkommen zu tun, parallel.
Okay. Dann sind wir durch, Marell.
Genau, reicht dir das an Beispielen und in die Ideen,
Ich
ja?
finde auch, die Ideen sind vorhanden und dann.
Genau, also was mir wichtig ist, ist, dass man merkt, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann was tun, ja. Mir ist aber auch wichtig, bitte nicht um jeden Preis das zu versteuernde Einkommen senken wollen, ja. Weil, wie du vorhin als Beispiel gesagt hast, wenn jemand 200, 220.000 € zu versteuerndes Einkommen hat, es ist es nicht wert, euer zu versteuerndes Einkommen um irgendwie 50.000 € zu senken, nur um dann 22.000 € Elterngeld zu bekommen. Also, das kann
Ja.
sinnvoll sein in bestimmten Situationen, wenn man irgendwie sagt, ich wollte sowieso reduzieren schon Teilzeit oder so, oder ich wollte sowieso jetzt super viel spenden, ja. Aber also man muss sich schon die Relation da geben. Aber wer eben irgendwie so knapp drüber oder knapp drunter ist, sollte sich auf jeden Fall mit diesen Themen beschäftigen und da einfach die individuelle Situation durchdenken und als Paar besprechen. Ganz, ganz wichtig.
Und ich finde, es muss eine Sinnhaftigkeit haben.
Genau.
Ich finde zum Beispiel so eine Weiterbildung, das ist ja eine Investition auch für nach der Elternzeit.
Genau.
So. Das heißt, das kann sehr sinnhaft sein. Es kann auch sinnhaft sein, zu spenden, finde ich total. Wer so viel Einkommen hat in den Jahren und dann lieber quasi die finanzielle Absicherung während der Elternzeit haben möchte durch das Elterngeld, weil man weiß ja auch nicht, was passiert, finde ich so eine Spende eine sehr gute Idee. Und bei allen anderen Dingen, die wir jetzt hier so aufgezählt haben, zum Beispiel bei der Teilzeit, da muss auch zum Beispiel in Relation gesetzt werden, wenn ich da jetzt reduziere, um in dem Jahr jetzt hier noch irgendwie 10.000 € einzusparen, wäre es nicht sinnvoller, diese 10.000 € zu nehmen und sie zum Beispiel auf ein gut verzinstes Konto zu legen oder in einen ETF zu legen.
Um mir dann selbst mein Elterngeld quasi zu
Genau.
ermöglichen.
Um
Ja.
daraus dann quasi das wieder rauszuziehen. Und das ist ja auch das, was du jetzt gesagt hast, ne? Wenn ich irgendwie jetzt 25.000 € reduzieren muss in meinem Einkommen, um dann später 22.000 € zu bekommen, das macht gar keinen Sinn. Also dann kann ich diese Reduzierung, ne, diese hypothetische Reduzierung auch tatsächlich auf ein verzinstes Konto packen und mir mein Elterngeld selbst auszahlen.
Vor allem, weil man dann, wenn man keinen Elterngeldbezug hat, ja auch noch mal viel freier und flexibler in der Elternzeitplanung ist. Also das sagen wir auch immer den Paaren in der Masterclass. Wer keinen Elterngeldbezug hat, kann viel freier Elternzeitmodelle mit Teilzeitvarianten, weil man nicht immer rechnen muss, wann kriege ich keine Kürzungen beim Elterngeld.
Ja, so, das und ein Gedanke noch dazu. Wir hatten ja vorhin von so ungleichmäßigen Gehältern die Rede und wir haben ja auch ganz klar gesagt, bei der Teilzeitkürzung müsste das höhere Gehalt in der Regel diese Kürzung hinnehmen. So, und wir wissen auch, dass das in der Regel die werdenden Väter sind. Und wenn die sagen, die haben da keine Lust drauf, das Ganze zu machen oder das geht nicht oder wie auch immer, was für Aussagen da kommen, dann tatsächlich zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mit Beginn der Schwangerschaft eben diese 25.000 € aus dem Gehalt des Mannes, ganz wichtig, aus dem Gehalt des Mannes raus und packen die auf ein gut verzinstes Konto oder einen ETF oder sowas rein. Und dieses Geld dient dann als finanzielle Sicherheit für die Frau. Also das Konto sollte dann auf den Namen. Muss man dann gucken, ob verheiratet oder nicht verheiratet, wegen Schenkung. Aber das sollte dann dafür sein, um diese Zeit zu überbrücken. Und dann muss auch keine Reduzierung stattfinden.
Ja.
So. Genau. Also, das ist ganz wichtig. Redet da miteinander drüber. Seht das nicht nur als Familieneinkommen ein, was ihr zur Verfügung habt, sondern guckt auch, dass ihr individuell finanziell abgesichert seid, dass ihr während der Elternzeit individuell ein Einkommen habt. Ihr habt jetzt verschiedenste Möglichkeiten gehört, das realisieren zu können. Und damit auch nicht so eine finanzielle Macht entsteht, sondern damit der Elternteil, der zu Hause bleibt, wie gesagt, fast immer die Mutter, die finanziell eigenständig bleibt. Das ist ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte.
Genau. Wer neugierig ist auf noch mehr Zahlen, Daten, Fakten, Elternzeitmodelle, Ideen, wie man die eigene Elternzeit planen kann, egal ob mit oder ohne Elterngeld, ist übrigens auch herzlich eingeladen zu unserem nächsten kostenfreien Webinar. Das findet nämlich bald statt, und zwar am 17. September, richtig? Ja, am 17. September um 20 Uhr. Der Link ist in den Shownotes, wie immer. Ihr könnt euch gerne anmelden, und ansonsten, ja, hoffen wir für all diejenigen, die schon schwanger sind und nach dem 1.4. das Kind bekommen, dass ihr jetzt ein bisschen weiter seid mit euren Gedanken und euch selbst mal durchrechnen könnt, wie es für euch mit dem Elterngeld aussieht.
In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marianne und Mike.